Willkommen zu einer neuen Folge von Milch, einem Podcast von Swiss Milk. Ich bin Nadja Zimmermann.
Und ich bin Dominik Wittmer. Hallo zusammen und heute geht es um ein Thema, das ganz viele Familien und auch manche Erwachsene kennen. Heikle Esserinnen und Esser. Schnettenfräsigkeit, wie man auf gut Schweizerdeutsch sagt. Oder auf Englisch heisst es Picky Eaters.
Genau, das kennen wir vor allem als Eltern gut. Also ich kenne es auch gut. Man hat sich Gedanken gemacht, was man will essen, man ist gut posten, man hat fein gekocht und man macht vielleicht sogar etwas, wo man meint, dass das eigentlich alle gerne haben. Aber dann heisst es plötzlich, das ist sich sicher nicht. Ich habe das auch manchmal, wenn ich zuhause Foodproduktionen mache und dann ein Kind vorbeiläuft und fragt, müssen wir das essen heute Abend? Ja, das ist anstrengend und frustrierend.
Das glaube ich definitiv. Und trotzdem heisst das noch lange nicht, dass etwas nicht stimmt. Im Swiss Milk Family Magazin erzählt Fabian Grolimund, er ist Psychologe und Autor, dass wählerisch sein beim Essen ab einem bestimmten Alter ganz normal ist. Und das werden wir heute mit ihm noch ein bisschen genauer beleuchten und besprechen. Ganz herzlich willkommen, Fabian Grolimund.
Hallo zusammen.
Guten Tag.
Schön, bist du da. In dem Artikel sagst du, wählerisch beim Essen zu sein, das gehört ab einem bestimmten Alter zu der natürlichen Entwicklung der Kinder. Was verstehst du genau unter wählerischem Essverhalten?
Ja, man sieht oft, dass Kinder, wenn sie noch sehr klein sind, sehr offen sind, alles Mögliche essen. Und dann so ab 1,5, 2 Jahren wird plötzlich das so ein bisschen eingegängter. Oder dann merkt man, Kinder finden das so heikel zu werden. Vor allem Gemüse essen sie dann oft nicht mehr. Mhm. Und das scheint bei sehr vielen Kindern der Fall zu sein. Also fast die Hälfte der Kinder haben zwischen 1,5, 2 bis etwa 4 so eine Picky-Eating-Phase, wo sie sehr eingeschränkt essen. Da gibt es Theorien, oder, dass das zum Beispiel aus der evolutionsbiologisch wird das begründet, dass man sagt, das ist so die Phase, wo Kinder fangen davon rumlaufen, selbstständig. Und dann ist es natürlich noch gut, wenn die nicht alles Mögliche ins Maul nehmen. Und gerade zum Beispiel grüne Sachen, oder, haben oft so Bitterstoff drin. Mhm. Und das meiste grüne Zeug ist giftig, also wenn man Blätter, Sachen isst, oder? Und dass es die Natur auch ein bisschen so eingerichtet hat, dass Kinder dann so eine Neophobie, also so eine Angst vor Neuem entwickelt, als Schutzmechanismus, dass sie nicht Sachen ins Maul nehmen, bis sie quasi alt genug sind, oder, damit sie wirklich auch wissen, was dürfen wir essen, was nicht. Das heisst, so ab 4 bis in Primarschulalter geht dann meistens der Geschmackshorizont langsam wieder auf.
Das beim Grünen finde ich noch interessant und erinnere mich gerade an eine Folge, die wir mit der Ernährungspsychologin Ronja Schifthand gemacht haben, die gesagt hat, das hat aber auch einen Sozialisierungsgrund, weil wir das immer in gesund und ungesund einteilen, auch als Eltern. Und gewisse Sachen als gesund bewertet und sagen, das musst du jetzt essen, liebes Kind. Und das Kind aber merkt, ja, aber gesund ist eigentlich grusig und ungesund ist eben fein.
Ja, das sehen wir, aber doch relativ kulturunabhängig, dass das Phänomen oder dass das einfach in dieser Phase auftaucht. Du würdest jetzt weniger sagen. Mhm. Mir selber geht es manchmal so, dass ich denke, wenn ich meine, dass etwas gesund ist und es sie ja gerne hat, dann stellt sich irgendwann raus, dass es eben doch nicht so gesund ist.
Eben, man kann sich dann doch so auf den eigenen Geschmack verlassen.
Ja.
Aber das mit dieser Picky-Eater-Phase, du sagst ja, es hört dann eben eigentlich dann mal so ein bisschen auf. Aber es hört dann eben nicht bei allen auf.
Nein, es gibt einen Teil, etwa 5-8%, je nach Studie von den Kindern, wo das bleibt.
Es gibt ja auch Erwachsene. Also ich kenne Erwachsene, die wirklich so viele Sachen nicht gerne haben.
Mhm. Wieso ist das so?
Es scheint einen relativ starken genetischen Anteil zu geben. Also verschiedene Studien kommen auf Schätzungen von 60-80%. Und es ist relativ oft verbunden mit Neurodivergenz. Also Kinder mit ADHS, vor allem aber auch Kinder im Autismus-Spektrum, haben das viel, viel häufiger, dass sie sehr eingeschränkt eben essen und sich stark fixieren auf gewisse Nahrungsmittel. Oft ein bisschen auf Nahrungsmittel, die immer gleich schmecken. Was ich noch spannend finde, so eine Komponente, die besonders stark mit dem korreliert, ist kognitive Flexibilität. Also unser Hirn ist wirklich ein Vorhersageorgan, oder? Also wir haben eine gewisse Vorstellung, wie etwas zum Beispiel schmeckt oder sein wird. Und Abweichungen von dem sind unangenehm. Hm. Und je geringer die kognitive Flexibilität ist, das Merkmal, desto schlimmer ist die Abweichung. Also was man zum Beispiel oft sieht bei Kindern im Autismus-Spektrum ist plötzliche Planänderung. Oder ich habe gedacht, wir machen das und dann weicht es davon ab. Und dass sie dann so einen Meltdown haben, dass das ganz schwierig ist für sie zu verarbeiten. Man sieht das aber auch oft bei jüngeren Kindern, oder? Sie haben jetzt gedacht, sie bekommen den Blautaler und dann ist es der Rot und schon die Abweichung kann dann zu einem Wutausbruch führen.
Mhm. Oder ein Äpfelschnitzel, das nicht richtig...
genau, es ist genau. Nicht richtig geschnitten.
Es hat kein Schnitzel sollen geben.
Ja, oder man hätte jetzt wollen beim Bus auf den Knopf drücken und jetzt etwas anderes gemacht.
Ja, solche Sachen. So, ja. Oder eine Banane, die abeinander geht und dann ist es nicht mehr eine ganze Banane.
Genau. Das, nicht gut. Das sind so die typischen kindlichen Krisen, oder? Wie sie ganz eine klare Vorstellung haben davon, wie es sollte sein. Mhm. Und jede Abweichung davon ist dann ein Problem. Und das ist bei vielen Kindern, gerade im Autismus-Spektrum, ist das viel, viel stärker ausgeprägt, oder? Dass sie das Gefühl haben, und das sieht man eben auch bei den Kindern, die Picky-Eater sind, genau so muss es schmecken, oder? Und wenn man dann die Chicken Nuggets aus einem anderen Laden sind oder ein bisschen anders zubereitet, dann ist es einfach nicht richtig. Bei der Mama oder beim Grossi schmeckt es aber anders und das ist ein Riesenproblem. Deswegen ist es oft auch so eingeschränkt, ich sage jetzt mal so ein bisschen auf die typische Industriefood, oder? Wo man, das ist ja das, was einen oft stört beim Picky Eating, dass es oft die Sachen sind, Chicken Nuggets, Pommes, Nudeln, oder? Das sind eben die Sachen, wo es fast keine Varianz gibt. Wenn man jetzt mal beobachtet, zum Beispiel einen Apfel, der schmeckt immer irgendwie anders. Einer ist ein mehliger, einer ist ein sauren. Oder sogar wenn immer die gleiche Sorte kaufst, kannst du dich einfach nicht darauf verlassen, dass es gleich schmeckt. Aber wenn du die typischen Tiefkühl-Chicken Nuggets aus dem Coop kaufst, die schmecken einfach zuverlässig immer gleich. Du bekommst das, was du erwartest. Und das ist so eine ganz wichtige Komponente in dem.
Ganz viele Themen, die du jetzt aufgemacht hast, wo wir gerne noch ein bisschen mehr reintauchen möchten. Also das eine Thema ist ja wirklich Erwachsene, wo, wie du Nadja sagst, wo auch heute immer noch etwas nicht gern haben. Also ich finde, mir kommt gerade Koriander in Sinn. Oder es gibt ein Lager, wo das wahnsinnig liebt und ganz viele Leute, die sagen, könnte ich nie essen, grauenhaft.
Gut, man muss natürlich auch nicht alles gerne haben, aber ich glaube, es ist wie so, glaube ich, auch okay, wenn man einfach gewisse Sachen wie ablehnt.
Ja, aber es ist eben noch spannend, was er sagt, wie Geschmack halt so unterschiedlich sind. Man sieht es gut bei diesem Beispiel, oder? Wie Koriander, also für mich ist es auch, für mich schmeckt es, also als würde ich in eine Seife beißen. Und es scheint gewisse Prozentsatz von Leuten zu haben, die einfach das Gefühl haben, dass Koriander nach Seife schmeckt und andere, die das nicht so empfinden. Und das finde ich noch einen wichtigen Punkt, oder? Dass man über das halt auch nicht streiten kann. Und gerade jetzt eben zum Beispiel viele Picky-Eater haben einfach sehr sensible Wahrnehmung. Also, dass sie zum Beispiel gewisse Konsistenzen überhaupt nicht mögen essen, dass sie das richtig eklig finden. Oder ein gewisses Mundgefühl, oder? Sachen, die man vielleicht gar nicht wahrnimmt. Eine Autistin hat mir mal erzählt, ein Orangensaft, oder wenn es ein Stückchen drin hat, das sei für sie eine richtige Explosion im Maul. Das sei ganz furchtbar, wie sich das anfühlt, wenn die Stückchen dann so im Maul sind und in den Hals runtergehen. Also, dass dort auch so gewisse, Überempfindlichkeiten können eine Rolle spielen. Zum Beispiel, dass das Kind gewisse Sachen vermeidet.
Aber darf ich gleich noch mal sagen, der jetzt Koriander nicht gerne hat, ist für mich kein Picky Eater.
Nein.
Oder das ist einfach so eine grundsätzliche Ablehnung für etwas, wo halt, keine Ahnung, Trüffel ist auch so etwas. Oder die einen haben es gerne, andere nicht. Oder
richtig.
So. Aber ein Picky Eater ist ja wirklich eben mehr so das, was du jetzt auch gesagt hast, mit gewissen Konsistenzen, wo einfach, oder eben alles, was ein Stückchen drin hat und so. Ich meine, die kannst du ja häufig auch nicht umgehen.
Aber es ist ein guter Punkt, wir brauchen, glaube ich, noch eine Definition. Was ist denn für dich, Fabian, ein Picky Eater?
Es ist eigentlich so definiert, dass es Menschen oder eben Kinder sind, die nur eine ganz eingeschränkte Palette von Nahrungsmitteln akzeptieren, die oft auch sehr misstrauisch, manchmal fast ängstlich sind, neue Nahrungsmittel gegenüber, die sich überhaupt nicht aufs Probieren einlassen. Und ich denke, das ist an dem Punkt schwierig, wo Eltern finden, halt wirklich auch von sich Sorgen machen, oder? Was kann ich noch kochen? Mein Sohn ist das sehr stark, oder? Der isst wirklich nicht viel. Und ich weiss noch, der Onkel hat dann gesagt, ja, wenn er im Skilager ist, oder? Wenn er dann so hungrig von der Piste kommt, das treibt es dann schon rein. Hast 3 Kilo leichter reichen vom Skilager.
Weil er isst dann einfach nicht, das ist eben schon so. Man hat immer das Gefühl, wenn sie Hunger haben, essen sie dann schon. Es gibt ja so den Spruch. Und ich glaube einfach, ein Picky Eater, der isst dann einfach nicht.
Nein, dann nimmt er halt ab. Also genau. er hat dann einfach immer Brot gegessen. Aber er hat kein einziges Mal etwas
zu Mittag oder so etwas ausgewogen.
Weil er es nicht probiert und meint, er hätte es nicht gern oder weil er es wirklich nicht gern hat?
Beides. Also gewisse Sachen, die ich nie probiert, ist einfach überzeugt, dass er das nicht gern hat. Schon rein, wie es aussieht, wie es schmeckt, wie es, also vom Geruch her.
Aber wir können jetzt Eltern unterscheiden, okay, das ist jetzt nur eine Phase, da mache ich mir jetzt keine Sorgen, bis zu, okay, das müssen wir jetzt irgendwie abklären, es ist nicht mehr gut.
Ja, also eben, das eine ist das Alter, oder? Ob man das Gefühl hat, jetzt tut sich der Horizont langsam wieder auf. Und wenn das eben so ins Primarschulalter so persistiert, oder, dass man sieht, nein, das erweitert sich eigentlich nicht so, dann geht es halt mehr in die Richtung. Jetzt, finde ich, kann man auch mit dem relativ entspannt umgehen, dass man sagt, solange das Kind gesund wirkt, oder, wenn man sich grosse Sorgen macht, kann man auch mal beim Kinderarzt, Kinderärztin überprüfen, ob irgendein Mangel da ist oder ob das Kind in der Wachstumskurve ist, etc. Aber ich finde, wenn man das Gefühl hat, ja doch, es ist zwar eingeschränkt, aber es ist noch ein bisschen von allem etwas da. Oder vielleicht das Kind isst noch Eier und Joghurt und Brot und irgendeine Frucht, wo es ein bisschen Vitamine bekommt, dann finde ich das noch nicht so einen Anlass zur Sorge.
Ja.
Es gibt dann noch eine Essstörung, die man ARFID nennt, vermeidend restriktive Ernährungsstörung oder Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Das wäre dann so eine Extremform, wo Kinder so wenig Nahrungsmittel essen, dass sie zum Teil wirklich Mühe haben, den Energiebedarf zu decken. Also man sieht, es gibt Kinder, wo wegen dem nicht genug wachsen oder wirklich untergewichtig sind oder wo so einseitig essen, dass sie nachher eine Mangelerscheinung haben. Und das muss man ernst nehmen. Das muss man dann wirklich abklären oder bei Kinderarztpraxis und dann schauen, wie man sich Unterstützung holen kann.
Und wie würde man das machen?
Genau, weil ich denke, wenn das Kind dann eben das nicht isst und nicht gerne hat, wie kann das ein Besuch beim Kinderarzt ändern? Weil es wieder
dann weitergeht. Ja, also der braucht es nachher wirklich spezialisierte Beratung, wo die Kinderarztpraxis einem dann muss empfehlen, oder, was man dort machen kann. Was man im Alltag kann machen, und das baut natürlich auch immer ein bisschen auf dem auf, auch wenn das Spezialisten machen, ist, dass man versucht, Kind ganz langsam an ein grösseres Spektrum von Nahrungsmitteln anzuführen. Das, was am meisten bringt, ist eigentlich, wenn Kinder Nahrungsmittel immer wieder sehen. Also man kann sich das wirklich vorstellen, man hat so eine Abneigung, oder? Und je öfter dass man das sieht, desto mehr sinkt ein bisschen die Angstschwelle und kann mal nur Neugier ein bisschen wachsen. Das ist allgemein so. Also Kinder müssen immer wieder an Nahrungsmittel angeführt werden, oder? Bis irgendwann so ein bisschen Neugier überwiegt und man das mal probiert.
Das ist jetzt relativ verständlich. Das ist ja bei allem wahrscheinlich so, oder? Wenn man etwas vertrauter kennenlernt. Nur schon
ja, einfach, dann sinkt so ein bisschen das Misstrauen.
Also wenn man jetzt immer Salat noch ein bisschen isst, das Kind hat nie Salat wählen und dann isst du immer Salat, das Kind dann findet, vielleicht probier es dann gleich auch mal.
Ja, dann, wenn du einfach immer, sag jetzt, typisches Beispiel, immer beim Zwieri einfach noch ein paar Blaubeeren anleihst, oder? Einfach wirklich mal über 5-6 Wochen jedes Mal leihst es dazu.
Ah, du tust es wirklich gerade so im Kind servieren und
du servierst es dem Kind ab? Und das Kind kann nachher schauen, ob es davon ist oder nicht, sonst räumst du es halt wieder ab. Aber einfach das immer wieder sehen, oder? Dass es immer wieder dort liegt als Angebot, als Einladung, das ist so ein Faktor, wo man aus der Forschung weiss, es bringt relativ viel.
Und ohne, dass man es gross kommentiert.
Ja, vor allem, wenn man das in einem relativ engen Zeitraum ganz, ganz oft im Kind immer wieder darbietet.
Würdest du auch sagen, dass man mit gewissen Tricks weiterkommt? Ich mag mich erinnern, in meiner Kindheit hat es Nachbarskind gehabt, die nicht gerne Salat gehabt. Und dann haben die Eltern gesagt, wir finden es auch wichtig, dass die Kinder Salat essen und sie dürfen dann aber mit Zucker essen. Ja. Ja, ich habe das so absurd.
Sind jetzt alle ein bisschen verschrocken da drin?
Dann haben die Kinder immer ein Zucker, so ein Löffel, ein Teelöffel Zucker über den Salat reingegeben und dann haben sie ihn gegessen.
Also so mit Salat, Salatsauce und dann noch den Zucker drüber.
Ja,
so.
Genau.
Stell mir das relativ eklig vor. Aber
ich mir auch.
Es kann natürlich sein,
dann würde ich aufhören.
Dass man es überlagert oder mit dem Geschmack und das langsam zurückfährt.
Aha.
Dann machen die ja viel zum Beispiel, indem sie sich langsam etwas gewöhnen, oder zum Beispiel immer weniger Rahm in Kaffee tun und sich langsam daran gewöhnen, dass es bitterer wird oder so. Ich denke, das ist schon etwas, was man manchmal eben machen kann, ist, dass man zum Beispiel etwas kombiniert, also etwas, was das Kind gerne hat, kombinieren mit etwas Neuem, oder? Dass man Zum Beispiel weiss, Kinder gerne Kroketten oder sie gerne frittierte Sachen und dann tut man halt zum Beispiel mal ein Gemüse frittieren oder irgendeine so eine Form darbieten, wo es im Kind weniger fremd vorkommt, wo es kann verbinden kann. Das nennt man so ein bisschen ein Brückenbauen. Hat jetzt bei meinem Sohn nie funktioniert.
Was funktioniert bei deinem Sohn?
Also wenn man ihm da irgendwie, meine Frau hat dann zum Beispiel zum Rüebli ganz fein geraffelt und irgendwie eine Soße getan und er hat mit der Gabel jede einzelne Faser rausgenommen. Oder? Also bei ihm bin ich nicht so durchgekommen. Das ist wirklich einfach, wir haben es ein bisschen akzeptiert, dass es so ist.
Ist das aber auch so ein bisschen ein heutiges Gesellschaftsthema? Weil ich weiss nicht, wie ihr jetzt aufgewachsen seid, aber bei mir war einfach gewesen, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und ich habe gegessen, was auf den Tisch kommt. Und ich hatte den Trick gehabt, ich esse zuerst das, was ich nicht gerne habe. Und am Schluss das, was ich gerne habe, dass ich am Schluss noch den Geschmack von dem, was ich gerne habe, noch eher im Maul habe.
Machst du das heute noch? Ich kenne Leute, die das
heute noch machen. Ich spare ein bisschen da. Ja, das ein bisschen. Aber ich esse grundsätzlich eigentlich nicht Sachen, die ich nicht gerne habe, weil jetzt kann ich es ja wie selber bestimmen.
Stimmt.
Aber ich habe schon vielleicht die Neigung, so die, weißt du, das Highlight noch ein bisschen aufzusparen oder so. Aber hast du jetzt zum Beispiel, wie habt ihr das zuhause gemacht, Dominik?
Ich mag mich einfach nicht so genau erinnern. Ich glaube, ich mag mich wirklich nicht so genau erinnern. Ich glaube, ich habe nie Zucchetti gern gehabt und ich glaube, ich habe es nicht müssen essen. Es war, glaube ich, noch ein relativ entspannter Umgang gewesen, mit den Nahrungsmitteln. Und man weiss ja, glaube ich, auch durch Studien, dass das eben, dass Kinder intuitive Esserinnen und Esser sind. Und wenn es im Normalfall, wenn man das vorlebt, eben, und wie wir jetzt dich richtig verstehen, Fabian, dass man in der Zeit eigentlich dann das schon gern überkommt.
Also ich denke, das ist ein schwieriger Punkt, oder? Wo man jetzt Kind ein bisschen durch Zwang, wo man ein bisschen Druck machen, sagt man, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ich kenne Kinder, die absolute Picky-Eater sind aus meiner Generation, wo das nicht geklappt hat, der Druck und der Zwang. Es gibt auch einige Studien, die zeigen, dass es eher dazu führt, dass Kind gerade bei diesen Lebensmitteln eine lebenslange Abneigung entwickelt. Man bringt es dann vielleicht schon ins Kind rein, oder? Aber ich finde das manchmal schon ein wichtiger Punkt. Also, wollte ich heute die Schlacht gewinnen, quasi jetzt bringe ich den Brokkoli das Kind rein, oder möchte ich das Kind mit der Zeit, ja, das irgendwie sich auch annähern. Und dort finde ich den Punkt wichtig. Es geht eigentlich darum, dass man den Kindern das immer wieder anbietet. Es gibt so ein bisschen zwei Möglichkeiten, die schwierig sind, mit dem Picky Eating umzugehen. Das eine ist, man ist als Eltern gestresst und man setzt immer mehr Druck auf. Und mit Drohen, mit Zwang, mit Belohnung. Mit,
Wenn das ist, gibt es ein Dessert.
Genau.
Die Sachen.
Wo auch dazu führt, dass man das so einteilt. Du musst jetzt das Grusige essen, damit du nachher etwas Feines bekommst, oder? Wo man zum Beispiel sieht, dass erhöht so den Süßhunger bei den Kindern auch, wie sie das wie unterteilen. Es gibt feine Lebensmittel und dann gibt es noch die gesunden, die man muss essen. Und das andere ist eben, dass man ganz nachher gibt, in dem Sinn, dass man nur noch kocht, was das Kind isst.
Ja.
Und das ist deswegen schwierig, weil Kinder nie mehr mit anderen Nahrungsmitteln in Berührung kommen. Oder wenn ich jetzt einfach immer nur noch die Kindermenüs auftische, dann kann das Kind eben auch nicht mehr neugierig werden auf etwas anderes. Und ich finde, so gute Formel ist eigentlich, dass die Eltern wie entscheiden, was auf den Tisch kommt und das Kind entscheidet, was es davon isst. Und ich würde darauf schauen, dass immer mindestens etwas dabei ist, was das Kind isst.
Aha.
Das heisst, wir tun das auftischen, zum Beispiel, keine Ahnung, dann hat es vielleicht Reis und Fleisch und Erbsli, oder?
Und Brot.
Dann, ja, bei euch jetzt wahrscheinlich immer Brot, ja, Fabian.
Ja, Reis und Teig wäre eben gut. Aber dann isst jetzt zum Beispiel halt mein Sohn vielleicht einfach nur den Reis. Dann holt er sich Ketchup und tut das drauf und dann isst er einfach Blut den Reis.
Ah, das dürfen wir dann, Ketchup.
Ja, wenn er das will.
Das ist also, so eine Wertung, ist es da drin gewesen? das dürfen dann.
Es geht ja nicht darum, was er darf oder nicht darf. Ich denke, das ist, dass man nicht immer quasi dann extra im Kind etwas kocht, oder? Dass es eine Einladung ist, es hat das Familienessen, aber jeder darf selber entscheiden, von was er dann nimmt.
Mhm.
Und ich finde das eben noch witzig, oder? Wie man sagt oft, ja, das ist verwöhnt. Also bei Kita ist verwöhnt. Aber ja. Ich finde eben eigentlich ein Kind, wo sich mit Reis und Ketchup begnügt, nicht unbedingt verwöhnt, oder? Ja, ich fände es ziemlich schlimm, das Gleiche zu haben.
Ja, das stimmt, aber das ist
sehr genügsam.
Ein Thema, wo man nachher noch eintauchen kann. So das kulturelle, gesellschaftliche, das damit mitschwingt, oder dass man das irgendwie auch verurteilt. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Rauszoomen. Wir haben es ganz am Anfang angesprochen, Fabian, und vielleicht noch mal kurz zum Zusammenfassen. Aus evolutionärer Sicht ist es durchaus, macht es Sinn, dass Kinder picky eaters sind am Anfang von ihrem Leben?
In dieser Phase,
ja. In dieser Phase, zwischen zwei und...
Ja, wie am Anfang werden Kinder in dem bis eineinhalb im Normalfall in Naturvölkern umgetragen, oder? Und werden gestillt. Und sobald sie dann ein bisschen mobiler werden, oder, ist die gefährliche Phase, wo es gut ist, wenn sie eben die Angst vor Neuem haben. Und nachher werden sie älter, mit 4, 5, 6, fangen sie an, die anderen zu beobachten, oder? Also man kann mit ihnen kommunizieren, sagen, das darfst du essen, das darfst du nicht. Und dann kann eigentlich der Geschmackshorizont wieder aufgehen.
Und der entspannteste Umgang als Eltern ist, wenn man immer anbietet und das Kind selber darf entscheiden, was wir essen will, und ja, entsprechend, dass man das auch so einlässt und nicht irgendjemand möchte hinzwingen oder finden.
Genau, ich denke, was helfen kann, ist, da gibt es auch Studien darüber, wenn man so eine gewisse Vorbildwirkung, wenn Kinder sehen, dass die Eltern die Sachen gerne essen, das macht viel aus.
Mhm.
Und dort ist manchmal das Problem, dass man vielleicht dann nur fürs Kind kocht, selber dann später isst, oder? Also die Kinder sollten eigentlich beobachten können, wie man eben die Sachen gern isst, damit sie auch neugierig werden. Eine weitere Möglichkeit, die man sieht, die hat einen kleinen Effekt, ist, wenn die Kinder beim Kochen dabei sind. Das ist auch eine Möglichkeit, Angst zu verlieren vor Nahrungsmitteln, oder? Wenn man sich anlangen, wenn man sich schneiden kann, wenn man sich an den Geruch gewöhnen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Kinder es auch essen. Auch dort ohne Druck, oder? Jetzt hast du es doch gekocht, jetzt musst du es doch auch probieren. Nein, es ist einfach, danke, dass du mitgekocht hast, und jetzt darauf vertrauen, dass das Kind ein bisschen Neugier hat, vielleicht, um das dann auch zu probieren.
Passiert dann auch noch etwas Biologisches? Ich mag mich erinnern, Sweet and Sour Sauce hatte ich wahnsinnig ungern gehabt, bis zu den Teenie-Jahren, und plötzlich habe ich es geliebt. Also weißt du, und jetzt nicht, weil meine Eltern mir die ganze Sweet and Sour Sauce angeboten hätten auf dem Familientisch, oder? Das hätte es irgendwie nicht gegeben. Aber was passiert denn so in mir inne, im Anwachsen von dem Mensch, dass mir plötzlich etwas besser schmeckt als früher?
Ja, also einerseits ins Lernprozess. Wenn man Sachen ein paar Mal probiert, oder? Dann verändert sich das Empfinden. Ich denke, das ist so typisch bei Alkohol, das haben eigentlich normalerweise Menschen nicht gern, wenn sie das erst mal trinken, oder Wein und Bier.
Mhm.
Aber es ist etwas, wo irgendwie einen Wert hat, dass man das in der Gemeinschaft macht, wo man so ein bisschen dran geführt wird, dass es etwas Besonderes ist. Und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann merkt man plötzlich Nuancen, wir ändern das Empfinden. Da gibt es aber ganz viele Einflüsse, das schon im Mutterleib spielt das eine Rolle. Dass zum Beispiel... was die Mutter isst, bestimmt ein Stück weit, was das Kind gerne hat.
Hm.
Auf diese Art gewöhnt man das Kind an die jeweilige Kultur. Also wir essen ja, je nachdem, wo man lebt, auf unserem Planet sehr, sehr unterschiedlich, oder? Und die Kinder lernen eigentlich schon über den Mutterleib so die Geschmacksvorliebe von den Sachen, die sie nachher später essen.
Spannend.
Was aber auch noch spannend ist auch Darmflora. Kann Unterschied machen.
Aha.
Also der Körper spürt, was man braucht, und auf das entwickelt man auch ein Stück weit Lust. Also typisches Beispiel, Frauen in der Schwangerschaft, oder? Ja. Berichtet oft, die haben plötzlich ganz andere Sachen gern. Und das hat auch damit zu tun, dass der Körper wie merkt, ich brauche jetzt mehr von dem, und das ist dort drin, oder? Also signalisiere ich quasi im Hirn. Mehr von dem Satz.
So habe ich mit Himbeersirup gehabt. Ich habe die ganze Zeit Himbeersirup getrunken in der Schwangerschaft. Warum auch immer.
Und deine Kinder haben nachher wahnsinnig gerne Himbeersirup gehabt?
Nein, jetzt nicht übermässig. Okay. Das bin wirklich einfach ich gewesen. Es gibt ja dann auch noch die Möglichkeit, du hast jetzt vorhin noch mal auf das zurückgekommen, wir bieten alles anbieten und das Kind nimmt, was es gerne hätte. Mhm. Und du hast gesagt, gut wäre, wenn mindestens etwas dort etwas ist, was natürlich das Kind gerne hat. Und es gibt ja die sogenannten Safe Foods.
Ja.
Was kannst du da dazu sagen? Was könnte das sein? Ist das einfach etwas, ist ein Safe Food etwas, das wir beobachtet haben, das hat das Kind gerne?
Ja, Safe Food ist einfach ein Nahrungsmittel, wo sich das Kind darauf verlassen kann,
dass es das hat.
Und das schmeckt, also das schmeckt, wie ich es erwarte. Das sind eben oft bestimmte Beilagen, oder Brot, Teigwaren, Reis, die einfach immer gleich schmecken.
Ja.
Das, was man weiss, da gibt es kein Theater.
Genau.
Dass, wenn das Kind mal einfach gar nichts essen würde, kann man sagen, okay, gut, kannst du ein Stück Käse oder eine Gurke aus dem Kühlschrank holen. So.
Ja, oder was typisch war bei meinem Sohn, ich mache mir ein Ei. Das ist sein, sein ganz lang so sein Hauptnahrungsmittel gewesen. Ja. Oder wenn es gar nicht hatte, was er gerne hatte, ist er einfach schnell aufgestanden, hat sich selber ein bisschen Rührei gemacht und dann ist er zufrieden gewesen.
Apropos Ei, Fabian Grollimund, was war zuerst gewesen, das Huhn oder das Ei? Hast du dich zuerst mit Picky Eaters befasst und dann durch Zufall einen Picky Eater bekommen als Sohn?
Nein, natürlich umgekehrt. Mir hat das Thema eigentlich nicht wahnsinnig interessiert, von Grund auf. Das ist, es ist so, ich weiss nicht, ich bin mit der Stefanie, Co-Autorin meiner Kollegin, in der Buchhandlung war im Kaffee, wo wir oft schreiben, und hat gesagt, also, es nervt mich gerade so. Oder jetzt habe ich irgendwie etwas Neues ausprobiert, er probiert es nicht einmal, und sie hat eben auch so und so, wir haben beide so Söhne, oder, die einfach nichts probieren. Und dann haben wir eben uns ein bisschen darüber aufgeregt, und dann habe ich irgendwann gefunden, du, es nervt mich so, ich kann das Buch darüber schreiben. Und das ist eben, das ist eine gute Möglichkeit, wenn einen etwas stresst, wenn man ein Buch darüber geschrieben hat, dann kann man sich mal damit befassen, man kann sich vielleicht auch ein bisschen distanzieren und nachher ein bisschen gelassener damit umgehen.
Und wissenschaftlich eben auch Antwort finden, das stelle ich mir definitiv auch.
Ja, ja.
Noch bereichernd vor. Du, für dich und deine Frau hat es nie den Weg, wie es Nadja vorher beschrieben hat, sagen, okay, wir zwingen jetzt den Sohn einfach.
Also, gell, ich würde nochmal schauen, du wirst jetzt einschalten. Ich zwinge meine Kinder nicht. Ich habe nur gesagt, wie ich aufgewachsen bin. Genau.
Ja, das, ich ist,
das heisst, ich finde es nicht gut. Genau. Aber das ist mir passiert. Aber ich habe es ehrlich gesagt auch nicht schlimm gefunden. Ich habe mich einfach daran gewöhnt, noch gewusst. Ich hatte das durchaus auch einschauen. Je nachdem, wo man da vorgespielt hat und plötzlich an dieser Stelle gejagt, dass man nicht meint, ich denke,
so. Nein, überhaupt nicht. Aber dort würde es mich noch kurz interessieren, wo du dann quasi dein Familienhaus verlassen hast, hast du dann auch ganz anders davon essen?
Also ich muss so sagen, als ich mein Familienhaus verlassen habe, bin ich so, bin ich einfach eine Allesesserin gewesen. Ich kann alles gern. Aha. Fast alles. Es gibt gewisse Sachen, die ich ablehne, aber ich esse eigentlich alles. Ich bin eine unglaublich unkomplizierte Esserin.
Ja, das hätte ich doch
geholfen. Aber ich habe kreuz und quer. Also ich weiß nicht, wie ich die ersten Jahre dort auch überlebt habe. Also es ist irgendwie, ich habe einfach kreuz und quer gegessen, was das Essbares rumgehabt hat. Aber ja, mir hat es in dem Sinn geholfen. Aber ich weiß natürlich, dass das nicht... bei mir haben es wahrscheinlich jetzt einfach Glück gehabt, weil ich keine Ablehnung in dem Sinn entwickelt habe, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber die habe ich auch gleich müssen.
Und bei euch, Fabian, ist das etwas, was ihr diskutiert habt? Wenn ihr mit, also logisch, wenn ihr das diskutiert, aber...
Ja, also...
Ob das eine Möglichkeit wäre, mit dem ihr müsst jetzt alles essen?
Nein, das ist nie.
Ich bin
aber auch gar nicht so aufgewachsen selber. Ja. Ich war aber vielleicht auch ein schlechtes Vorbild gewesen. Ich weiss noch nicht, wo mein Sohn 4 war, schaut er mich mal so an und auf meinen Teller und sagt, gell, Papa, wir Männer essen kein Gemüse.
Oh, wow, okay.
Ja, interessant, was die so mitnehmen.
Bist du ein Picky Eater gewesen als Kind?
Ja, nicht gerade Picky Eater. Ich habe einfach wirklich wenig Gemüse gegeben, aber es ist immer noch so. Also ich muss mich immer sehr zwingen, um so die unterste Schicht von der Ernährungspyramide zu essen.
Spannend. Ja. Kann man es dann vielleicht vererben?
Ja, eben das ist das, wo wirklich der grösste Anteil ist. Oder? Ja. Wo es eben so 60-80% wirklich die genetischen Faktoren, die da eine Rolle spielen.
Aber jetzt ist es ja so, es gibt ja die Theorie, wenn jemand etwas nicht gerne hat, man soll es einfach möglichst viel mal anbieten. Und nach wie oft hat man es ungefähr gern?
Ja, also jetzt Kinder, die keine Picky Eater sind, sagt man, wenn sie relativ jung sind, so 15 bis 20 Mal müssen sie es mindestens gesehen haben.
Gesehen, nicht gegessen, gesehen.
Also damit sie bereit sind, das zu probieren. Und dann ist es oft so, dass Kinder mal ein bisschen probieren, wieder ausspäuzen, ein bisschen umknetten damit, also ein bisschen grusig zum Zuschauen. Oder? Aber das scheint eine wichtige Phase zu sein. Also auch so ein bisschen das,
sie tun das Lebensmittel ein bisschen Konsistenz testen.
Sich daran angewöhnen, ja, ein bisschen testen.
Mhm.
Also das sollte man zulassen. Und je älter das Kind aber wird, desto mehr braucht es. Also, und gerade bei diesen Kindern, die so Picky Eating sind, braucht es deutlich mehr, oder, damit sie bereit sind. etwas Neues auszuprobieren.
Und funktioniert das dann, also jetzt zum Beispiel auch bei dir jetzt, du als erwachsener Mann, wo Gemüse eher dich ein bisschen zwingen musst, gibt es Sachen, wo du sagst, dort hat es bei mir gewirkt oder wo du es selber an dir angewendet hast?
Das ist zum Rüebli-Salat, das war so etwas, wo ich denke, so fein geraffelte Rüebli mit viel Soße, oder? Und dann habe ich schon gemerkt, wenn ich so ein paar Mal gegessen habe, jetzt geht es leichter, jetzt bekomme ich es langsam so ein bisschen gern über. Und als Erwachsener kann man natürlich auch ein bisschen sagen, das ist jetzt etwas Gutes, das tut meinem Körper gut, das könnte das Kind weniger, oder? Aber man kann dort das auch noch so ein bisschen, finde ich, kognitiv übersteuern, dass man sich dann so ein bisschen daran gewöhnt, das zu essen.
Aber das ist ja schon noch, es fällt mir jetzt gerade auf, wenn du das so beschreibst, oder? Wenn ich das im Erwachsenenalter auch noch so habe, verschiedene Sachen, die ich nicht so gerne habe, wird ja jede Einladung zum Znacht auch eine Herausforderung. Weil man weiss ja nicht so genau, was da kommt.
Ja.
Und du hast vorher erwähnt, in unserer Gesellschaft wird das dann vielfach auch was verwöhnt und irgendwie, ja, so ein bisschen heikel abgestempelt. Und
ja, das ist auch ein bisschen Stress, jetzt gerade wenn man ein Kind hat, wo so ein bisschen picky eating ist, oder? Also eben, Skilager ist dann schwierig, oder? Klassenlager oder jetzt auch, mein Sohn ist jetzt in der Oberstufe und die haben dort den Mensa noch kein einziges Mal dort gegessen, weil da gibt es einfach nichts, was er isst. Und er kommt zum Glück noch dreimal heim, aber zweimal längt es ihm nicht, oder weil sie nur eine Stunde Mittag haben. Da geht er halt einfach im Migros und kauft sich etwas, was er kann essen. Aber ja, zum Teil ist das auch noch ein bisschen schwierig, so von dem Aspekt von der Teilhabe, oder? Also eingeladen werden, ich habe schon Rückmeldungen bekommen, dass dann er eingeladen ist irgendwie bei einem Kollegen und dann sagen die Eltern, er hat im Fall gar nichts gegessen und so, oder? Quasi, und vielleicht ein bisschen betupft sind auch. Und das ist manchmal auch noch ein bisschen schwierig, je nach Kind. Also wenn man dann auf Besuch ist und dann hat man es nicht gern, oder? Wie gehe ich jetzt mit dem um, mit dieser Situation?
Und gleichzeitig für die einladen, auch eine Überforderung wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja.
Oder eine Herausforderung. Was würdest du raten? Was muss für ein Umdenken stattfinden in unserer Gesellschaft diesbezüglich?
Ja, ich glaube eben, was ich dem manchmal gesagt habe, du sagst einfach, du bist ein bisschen heikel und du bist aber zufrieden mit einer Scheibe Brot. Also wichtig finde ich jetzt gerade beim Thema Essen, und das ist auch etwas, wo die Forschung zeigt, was ganz wichtig ist für Kinder, die so ein bisschen Picky Eating haben, ist, dass das Essen eine entspannte Atmosphäre wird. Also dass man sich am Familientisch eher aufeinander fokussiert, auf das Gespräch, das man hat, oder? Und nicht immer darauf schaut, wer von was wie viel isst.
Mhm.
Und ich finde, das können wir uns alle gut vorstellen. Wenn wir jetzt als Erwachsene, keine Ahnung, Familie eingeladen sind, oder? Und dann tut eben vielleicht die Schwiegereltern dann etwas auf den Tisch, was man nicht gerne hat. Und nachher fällt doch ein riesen Druck an. Muss ich das jetzt essen? Kann ich das sagen? Hast du es nicht gern, oder? Also wie reagiere ich jetzt auf das? Um jetzt so ein bisschen das Klischee zu bemühen. Aber das ist eine Situation, die einen doch noch unter Druck setzt, finde ich.
Und lieber gar nicht so gross darüber reden, wäre dein Tipp. Im Swiss Milk Magazin sind 12 Tipps für eine entspannte Mahlzeit aufgelistet. Ein paar davon, wenn wir heute ein bisschen vertiefen mit dir, genauer mit dir anschauen, zum Start Ablenkung wegnehmen. Also Fernseh, Spielsachen, weg, Fokus auf die Mahlzeit. Wieso ist das so wichtig, dass man TV, Handy und Spielzeug während der Messe konsequent ausstellt? Oder ist das wirklich wichtig in deinen Augen?
Ja, also auf eine Art nutze ich das manchmal. Oder ich weiss jetzt zum Beispiel, der Moment, wo mein Sohn Früchte isst, ist, wenn ich das schneide, anstelle, während sie ihre Fernsehzeit haben. Dann isst er das einfach. Aber ich finde es eigentlich doch noch wichtig, es gibt immer irgendwelche begründeten Ausnahmen, aber dass Essen so ein Moment ist, wo man zusammenkommt, wo man sich austauscht, wo man sich auch ein bisschen aufs Essen einlässt. Also ich finde das schwierig, wenn Essen etwas wird, wo man immer nebenher macht, oder? Das Typische, was viele Erwachsene machen, man sitzt oben vor dem Fernseher und schaufelt das rein, oder? Und hat überhaupt kein Körpergefühl mehr, für was ist sie da eigentlich?
Und ein Sättigungsgefühl, Mut, wahrscheinlich auch nicht genau.
Sondern man schaut, man hat die Augen auf dem Bildschirm und das Essen wird irgendetwas, wo man so nebenbei macht. Klar kann man das manchmal machen. Ich finde, man kann auch so einen Obig einrichten, so einen Fernseh-Ess-Obig, oder? Aber ich finde, das sollte nicht der Standard sein. Und zum Teil ist das eben auch bei gewissen Eltern, die so picky Eater haben, nachher so eine Strategie, ich tue einfach immer das Tablet an, während das Kind ist, damit es abgelenkt ist, oder? Und ich finde das eine heikle Strategie, wenn das eine Problemlöser-Strategie wird.
Eine ganz zentrale Empfehlung ist die verteilte Verantwortung. Da bin ich ehrlicherweise nicht ganz draus gekommen. Was ist damit gemeint?
Ja, das ist so ein Prinzip, das es schon seit den 60er Jahren gibt, wo man eben sagt, die Eltern sind dafür verantwortlich, was, wenn, wo auf den Tisch kommt, oder? Also, und das Kind ist dafür verantwortlich, was es nimmt und wie viel es isst.
Okay.
Und das ist eben eigentlich so ein bisschen wie eine Trennung, oder wie die Konflikte entstehen eigentlich immer dort, wo ich das Verhalten von der anderen Person möchte kontrollieren. Also, wo ich schaue, wie viel hat das Kind schon gegessen, hat es probiert oder nicht, wo ich versuche, das Kind irgendwie zu überreden. Und das hilft, dass ich quasi, wie sage, meine Verantwortung ist das, oder? Ich schaue, was auf den Tisch kommt. Mhm. Und der Rest von der Verantwortung liegt beim Kind.
Eine weitere Empfehlung, die man in diesem Artikel findet, haben wir vorher schon angesprochen, man soll Kind nicht zwingen. Man sollte ihnen nicht sagen, du den Teller leer essen oder erst wenn du gegessen hast, gibt es Dessert. Was passiert dann in einem Kind psychologisch, wenn man das Essen zum Druckmittel oder zu einer Belohnung macht?
Also das eine ist, finde ich, das Zwingen, fertig zu essen, das ist etwas, was wir in unserer Kultur relativ oft haben, dass Erwachsene essen ihre Teller fertig. Das ist etwas, was man in der Erziehung recht stark eingeimpft hat.
Sonst gibt es kein schönes Wetter.
Ja, ich finde das spannend.
Ich sage nicht, das
ist... Man isst es fertig, egal wie viel es drauf ist.
Ja.
Ja.
Und also bei ganz vielen Erwachsenen, die zum Beispiel Probleme haben mit Übergewicht, ist das gar nicht hilfreich. Oder? Wenn ich einfach das Gefühl habe, ich muss den Teller fertig essen, ob ich jetzt so Hunger habe oder nicht. Das heisst, mit dem hebelt man natürlich auch das Sättigungsgefühl, das sich entwickeln sollte, einfach aus.
Man lässt nicht auf das,
sondern
man wartet, bis der Teller
leer ist. Sondern man schaut auf den Teller, ja.
Also ich muss schon sagen, ich kann das wirklich auch, dass ich den Teller immer leer esse. Wenn er nicht leer ist, dann ist irgendetwas.
Ja, kann man gleich.
Aber ich esse eigentlich immer auf.
Kann man gleich, aber das ist glaube ich nicht sozialisiert, sondern einfach, weil ich immer so wahnsinnig Hunger habe.
Klar, wenn du natürlich immer nur so ein paar Nüsse zwischendurch isst und Termin zu Termin hast.
Dann... Bei dir ist eher, dass du dich nicht getraust, ein zweiter.
Genau. Ein weiterer Tipp ist, und da haben wir auch schon drüber geredet.
Aber Belohnung, das haben wir jetzt eigentlich gar nicht.
Entschuldigung.
Genau, ja, Belohnung, genau, man sagt, du kommst nachher Dessert.
Ja, eben dort, das haben wir vorher kurz besprochen, das ist immer das Problem, dass man eigentlich das Nahrungsmittel vorher abwertet.
Ja.
Das ist ja immer, wenn man sagt, wenn du jetzt das lernst, dann darfst du nachher, oder? Das ist immer zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist immer, das macht so einen Gegensatz. Also, das Gesunde ist grusig und nachher bekommt es Feine. Das Lernen ist unangenehm und das nachher ist angenehm.
Man muss sich mal bewusst machen, wie viele Glaubenssätze wir da haben. Was wir für gut und was wir für schlecht, was wir für positive und negative Muster in uns innen mittragen und das sicher auch übergehen an unseren Kindern.
Eben schon nur zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Ja, genau.
Dass du dir das Vergnügen musst verdienen.
Und was ist denn Arbeit? Ja. Wieso ist denn Arbeit? Was heisst denn das genau?
Das ist doch eigentlich recht lustig.
Genau, stimmt, das ist jetzt Arbeit.
Ja. Eben, man muss sich ja eigentlich die Arbeit, sollte man sich ja so schaffen und gestalten, dass auch dir das Vergnügen ist. Ja. Das wäre ein guter Glaubenssatz.
Ja, das stimmt. Das andere Sprichwort, das mir gerade in den Sinn kommt, ist, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Kennt ihr das? Mhm. Das hat meine Mutter immer gesagt, wenn ich etwas nicht gern kann. Von wo kommt das?
Weiß es nicht. Aber ja, das ist wirklich die Vorsicht, wo zum Teil bei gewissen Kindern wirklich eine richtige Angst ist, oder? Wo man merkt, sie sind unglaublich gestresst, wenn man das verlangt, dass sie etwas Neues probieren. Und ich finde eben, da kann man manchmal auch ein bisschen warten, bis sie ein bisschen älter werden und dann ein bisschen besser auch können mit der Vernunft oder sagen doch eine kleine Biss kann ich jetzt schon probieren und ich will mich an das langsam gewöhnen. Aber ich denke, wenn man da zu früh mit zu viel Druck dahinter geht, bringt das gar nicht.
Und damit sind wir schon beim nächsten Tipp. Verwenden Sie Essen nicht als Bestechung und geben Sie nicht auf. Du hast es schon angetönt. Also immer wieder neue Lebensmittel anbieten, auch wenn sie zuerst abgelehnt werden. Vielleicht noch die Frage, wie können Eltern dranbleiben, ohne dass es jeden Tag ein Machtkampf wird? Also jetzt gerade wenn es nicht darum geht, oder mit Zeit etwas schön herzurichten und zu sagen, ich habe jetzt die Möglichkeit, um 3, 4, 5 verschiedene Sachen anzubieten, sondern es geht auch nicht zur 9-Box zum Beispiel, etwas, wo man mitgeben will. Mhm. Da kannst du ja nicht immer 7 Sachen mitgeben.
Nein, eben, ich würde mich dort auf etwas fokussieren. Oder? Also ich gebe dem Kind das mit, was es isst, plus 3, 4 Blaubeeren. Damit es die einfach sieht. Oder ein paar Trauben. Oder ich nehme irgendein Nahrungsmittel, wo ich sage, das will ich mal ein bisschen das ist, Sichtfeld vom Kind.
Ja, genau.
Tun, oder? Und man das kann sich so ein
saisonal Früchte vornehmen.
Genau. Wie Trüffel.
Kaviar.
Das mit dem 9-Bäckchen ist eben noch lustig. Ich habe tatsächlich auch gesehen, versucht, ein bisschen gesunde Sachen reinzutun. Und sie sind dann schon sehr konsequente Kinder, weil es kommt einfach genau gleich wieder retten. Manchmal fühlst du das Bäckchen auch eine Woche später wieder. Und es ist dann einfach alles weiss.
Und das kann man sich dann so ein bisschen zum Spass machen als Eltern. Sagen, so, jetzt probieren wir es nochmal.
Ja, du findest dann so extra, tue ich dir jetzt nur so Früchte und Gemüse rein. Und dann, aber sie sind wirklich, die haben dann einfach entscheidet für sich, dann habe ich heute keinen Hunger.
Ja, ja, und gleichzeitig
mit
ist es dann
natürlich. Damit hat mein Sohn überhaupt kein Problem, zum Beispiel.
Nicht essen.
Dann isst er halt einfach nichts. Ja.
Eben, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe immer, eben, wie gesagt, das ist auch wieder so ein Glaubenssatz. Wenn das Kind Hunger hat, isst es dann schon. Mhm. Nein, tut es eben nicht. Weil ich glaube, das Kind ist dort stärker.
Obwohl es dann auch so eine lustige. Wie soll man sagen, so ein Klassenkampf, ein Essklassenkampf auf dem Pausenplatz gibt. Ich mag mich erinnern, wie gewisse Kollegen einfach immer Milchschnitte hatten, das zu 9. Und ich bin dann ein bisschen...
Du hast wollen dein Rüebli tauschen.
Ich habe irgendwie mein Rüebli müssen essen.
Also das ist wirklich ein Thema. Ich finde, dort wird ja mittlerweile zum Teil von gewissen Schulen sehr klare Vorstellungen kommuniziert. Oder? Mhm. Und da kommt man noch schnell als Eltern ein bisschen in den Clinch, wenn es dann heisst, jetzt haben sie aber ihrem Kind nichts von der Gesundheitsliste mitgegeben, oder?
Gesundheitsliste.
Musst du auch nachtragen in der Schule.
Genau. Ja, also...
Findest du gar nicht so gut?
Ich finde es einen rechten Stress für gewisse Eltern. Also, dass man nicht gerade Schoki mitgibt, oder? Aber wenn halt das Kind jetzt einfach der Keks isst oder die Reiswaffeln, also es muss ja nicht gerade so grün sein, oder?
Mhm.
Dass man eben nur mehr Früchte und Gemüse und so weiter. Das ist zum Teil wirklich ein bisschen extrem, was gefordert wird. Oder wie schnell, dass man dann ein schlechtes Gewissen hat als Elternteil. Allgemein finde ich für Eltern, gerade wo Kinder, die ein bisschen picky eating sind, so unser Umgang mit dem Thema Gesundheit schwierig heute. Also wenn man ein bisschen durch Insta scrollt und ein bisschen die Kanäle anschaut, oder man hat ja das Gefühl, man ist gerade ein Schwerverbrecher, wenn man im Kind nicht ständig 5 Portionen Gemüse irgendwie pro Tag und Früchte verabreicht. Also da merke ich, dass viele Eltern Überzeugungen haben, dass man unheimlich schnell Mängel entwickelt, dass es unheimlich schnell gesundheitsschädigend wird, wo viele Kinderärzte eben dann Entwarnung geben, oder?
Also da kann man sagen, grundsätzlich, was man so ein bisschen daraus nehmen könnte, man kann sich auch wirklich ein bisschen entspannen, weil es geht einen Moment, bis es wirklich gravierend wird, oder? Ja,
und es gibt ein paar gute Studien, die zeigen, wenn das Kind recht eingeschränkt essen, kann man auch ein bisschen Gegensteuer geben mit Vitaminpräparat, Nahrungsergänzungsmittel. Also man kann auch dort nochmal schauen. Ich würde das mit der Ärztin, Kinderärztin abklären, oder? Aber das ist auch eine Möglichkeit.
Ein schöner Tipp, der da dazu passt vom Swiss Milk Magazin, ist, beziehen Sie Ihr Kind auch mit ein in Einkauf.
Mhm.
Dass man den Postzettel auch miteinander gestaltet und vielleicht sogar eben miteinander einkaufen, dass das Kind selber wählen darf.
Ja, was ich eben noch spannend finde, ist, auch der Kind... Das Kind vielleicht mal fragen, was würdest du von dem probieren, wo mir vielleicht gar nicht in den Sinn gekommen ist. Oder was ich zum Beispiel auch noch gut gefunden habe, mal abgleichen. Meine Kinder sind noch oft bei meinen Eltern und einfach mal abgleichen, was essen sie denn dort, oder?
Mhm.
Und dann merkt man vielleicht, hey, du hast 2, 3 Menüs, wo ich gar nicht gewusst habe, dass meine Kinder das essen.
Hm.
Also der Austausch ist noch wichtig, oder? Gerade wenn man ein Kind hat, mit ein bisschen eingeschränktem Nahrungsmittelhorizont, dass man immer wieder mal schaut, gibt es Möglichkeiten, das ein bisschen zu erweitern, bin ich vielleicht auch ein bisschen blind, oder? Oder dass man mal einfach Buch führt. Eine Zeit lang habe ich mal eine Liste gemacht mit allem, wo mein Sohn isst. Und dann habe ich gesehen, ah doch, es ist mehr, als ich gemeint habe. Und gewisse Sachen habe ich wie auch selber vergessen, oder? Wo ich mich daran erinnern musste, nein, das isst er eigentlich.
Ja.
Wenn ich da vielleicht noch eine Empfehlung einwerfen darf, was ich das geht genau in die Richtung, was ich gemacht habe, oder was ich mal gemacht habe, ist, ich hatte zeitlang das Gefühl gehabt, vieles, was ich gekocht habe, ist so ein bisschen auf Ablehnung gestossen. Und dann bin ich mal mit den Kindern, also habe ich ihnen gesagt, schreib mal auf, was sie gerne haben. Und dann haben wir ein A4-Blatt gemacht und dann habe ich wie einfach ein A4-Blatt voll Sachen, die ich weiss, das haben sie gerne. Und dann habe ich einfach geschaut, okay, ich schaue 2-3 Mal in der Woche oder mehr, dass einfach diese Sachen immer wieder kommen und dazwischen müssen sie dafür meine Sachen tolerieren zumindest. So. Mit meine Sachen meine ich einfach halt etwas, was sie vielleicht gerade noch nicht so gekannt haben. Aber grundsätzlich eben, dass sie so das mit der Menüplanung, dass das Kind vielleicht einfach mal aufschreiben, das habe ich mega gerne und da freue ich mich drauf. Dann hat man es, weil man weiss ja auch nie, was kochen. Wenn man irgendwie Koko posten oder irgendwie, das kommt einem ja nie etwas in den Sinn. Aber dann hat man immer noch so eine Kinderliste parat.
Eine Kinderliste? Schön, das können wir mitnehmen. Und vielleicht noch abschliessend, ab wann muss man sich denn ernährungstechnisch Sorgen machen? Also, du hast es vorher so ein bisschen angetönt, aber ab wann ist der Zeitpunkt da, wo man sagt, ja, also...
Wenn es bleich wird.
Ja, eben, oder wenn es wirklich 3 Kilo abgenommen hat, wie bei euch also, so. Eben,
ich denke, das Gewicht ist ein Indikator, oder wenn man das Gefühl hat, das Kind ist so ganz unten, oder Wachstum ist auch so ein Faktor, wo Kinderärztin dann überprüft, oder? Und wo man vielleicht dann sieht, auch wenn sie so wirklich zum Beispiel einen Stopp gibt im Wachstum, oder? Und man hat das Gefühl, das hätte mit dem Essen zu tun, dann müssen wir genauer anschauen. Oder wenn es eben sehr, sehr eingeschränkt ist von der Palette her und man das Gefühl hat, gewisse Nährstoffklassen fehlen komplett, oder? Mhm. Dann finde ich es schon wichtig, dass man genauer anschaut.
Mhm. Was jetzt noch zum Schluss auch nochmal wegen Erwachsenen. Mit Picky Eating. Jetzt, wenn man zum Beispiel, es gibt ja dann die Situation, man hat vielleicht jemanden im Freundeskreis oder in einer Partnerschaft, wo wirklich so gefühlt nichts isst. Was könnte man da machen? Soll ich dann auch 15, 20 Mal immer das Gleiche anbieten? Oder was? Nein, aber was kann man da?
Buffet.
Einfach mehr ins Hotel gehen.
Ja, du musst halt selber kochen.
Nein, wie machst du es, Fabian? Also du sagst, du bist immer noch einer, der sagt, gewisse Sachen...
Nein, aber ich bin nicht so eingeschränkt. Ich bin auch sonst nicht so eingeschränkt gewesen. Bei mir ist es einfach das Gemüse. Oder? Ich habe wirklich sehr, sehr wenig Gemüse, wo ich...
Weil Männer halt nicht so viel Gemüse.
Genau, ja. Aber eben, ich kann mich überwinden und ich kann es mittlerweile essen und...
Aha.
Und meine Frau hat so ein paar Wege gefunden, so Gemüsekuchen und so Sachen, und ich finde, dann ist es richtig fein.
Was hat dir am meisten geholfen beim Überwinden? Zwingen? Dich selber zwingen?
Schon eher schauen. Also was für mich wahnsinnig viel ausmacht, bei Gemüse ist die Soße.
Ja.
Mit dem kann man sehr viel übertünken und ich habe zum Glück sehr viel Soße gern, oder? Mhm. Also wenn sie gute Soße drauf hat, dann geht's.
Dann kann man dort also so etwas reinmixen. Ich finde das Gleiche eben auch mit Suppe. Wenn man zum Beispiel ein Gemüse, das nie so gut ankommt, dass das einfach dann, dass du eine Gemüsesuppe machst mit verschiedenen, und dann ist auch das Gemüse drin. Ist auch bei den Kindern natürlich so, sie gewöhnen sich langsam so ein an Geschmack Zucker und irgendwann Salat. Zucker auf den Salat. Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Fabian, herzlichen Dank für die grossartige Inspirationen und die vielen Erkenntnisse. Wenn jetzt du ein Takeaway zum beim Food Jargon zu bleiben, müsstest du den Leuten mit auf den Weg geben, rund ums Picky Eaters. Was ist das, wo deine wichtigste Botschaft ist?
Ich glaube, die allerwichtigste Botschaft für mich wäre, konzentriert euch am Familientisch aufeinander und nicht darauf, was jeder isst.
Mm.
Einfach für eine entspannte Atmosphäre sorgen, das geniessen, dass man zusammen ist, oder? Und weniger auf das achten.
Genau. Und vielleicht einen Podcast dazu hören. Zum Beispiel.
Und im Notfall einfach ein bisschen Zucker auf den Salat.
Macht's gut, habt Sorge, wünscht euch viele entspannte Momente im Familientisch.
Tschüss zusammen.